Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Sie wollen einfach mal wieder spielen, ein bisschen spielen. Und das haben Sie dann auch gemacht. Schauspielerinnen und Schauspieler im Süden Frankreichs. Eine Stunde Theater am Nachmittag, eine Stunde ziviler Ungehorsam, Corona hin oder her. Was hinter dieser Aktion steckt und wie die Politik im fernen Paris reagiert, gleich werden wir darüber sprechen. Dann gehen wir der Frage nach, ob es wirklich einen zementierten Antisemitismus bei arabischen Intellektuellen gibt. Das behauptet zumindest der irakische Schriftsteller Najem Wali. Und wir ziehen eine Bilanz der Lessing-Tage am Thalia-Theater in Hamburg. Die Nachricht kam doch einigermaßen überraschend. Der Bürgermeister von Marseille, Benoît Payan, hat angekündigt, am heutigen Samstag um 15 Uhr die Theater zu öffnen.
Marseille ist eine besondere Stadt in Bezug auf die Kultur. Wir erleben gerade einen gewaltigen Umbruch. Und das Fehlen der Kultur macht unser Leben monoton. Das wird unerträglich. Warum können wir morgens die U-Bahn nehmen und arbeiten, aber danach nicht in eine Ausstellung? Wir wollen ein Manifest verfassen an den Präsidenten, wir alle, Tausende von Marseillern, um deutlich zu machen, dass es überhaupt keinen Grund gibt, in dieser Situation die Kultur zu opfern.
Das nennt man ganz klar zivilen Ungehorsam, den der Bürgermeister von Marseille, Benoît Payan, für den heutigen Samstagnachmittag angekündigt hatte. Eberhard Spreng, sind denn den Worten Taten gefolgt? Haben die Theater in Marseille tatsächlich am Nachmittag gespielt?
Ja, da muss man vorweg erstmal sagen, wie diese Initiative zustande gekommen ist. Benoît Payan hat sich eigentlich politisch auf eine Grassroot-Bewegung kleiner Theater in Frankreich gesetzt, die schon Freitag vor einer Woche von Laurent Rochu, dem Leiter der Factory in Avignon, der großen Theatermetropole, ins Leben gerufen worden ist, der Opération Théâtre Ouvert, also offene Theater. Und die haben tatsächlich in verschiedenen Städten und kleinen Dörfern und größeren Dörfern Frankreichs versucht, am heutigen Samstag zwischen 15 und 16 Uhr, das war die Vorgabe, hier und da etwas zu zeigen. Und das hat zu ganz unterschiedlichen Geschichten geführt. In Avignon war das nicht möglich. Die Polizei postierte sich vor dem Eingang des Theaters. In Montpellier, vor dem großen Kulturhaus, haben sich Hunderte von Menschen versammelt, in einen Kreis gesetzt und sich einen traurigen Tango angeschaut. Sin ella, ohne sie sozusagen, ohne sie die Kultur, das war natürlich damit gemeint. In Belleville en Beaujolais, das klingt lecker, einer kleinen Stadt in Burgund, hat der Bürgermeister diese Initiative wenige Stunden vor der geplanten Öffnung der Theater dann abgesagt. In der Bretagne, wiederum nördlich von Rennes, wurden Gedichte gelesen. Also es gibt ein ganz buntes, unterschiedliches Bild, wie das tatsächlich in Frankreich stattgefunden hat, in den insgesamt 40 kleinen Theatern, die sich daran beteiligen wollten. Was Benoît Payans Beitrag in dieser Geschichte im Wesentlichen ist, nach seinem Treffen letzten Dienstag mit Kulturverantwortlichen seiner schönen Stadt am Mittelmeer, ist ein Manifest aufsetzen zu wollen, zusammen mit den Kulturmenschen, das dann an den Präsidenten der Republik gerichtet wird, mit der Aussage, dass die Kultur eben nicht, also nicht non essentiel, also nicht unverzichtbar ist, sondern eben ein unverzichtbarer Bestandteil der französischen Gesellschaft. Und auch zu Corona-Zeiten muss Theater spielbar sein. In Marseille gibt es die Idee, das gegebenenfalls dann auch draußen zu tun, was ich übrigens für sehr, sehr vernünftig halte, zumal es natürlich auch im Süden Frankreichs ein anderes Klima gibt als etwa zum Beispiel in Deutschland.
Das aus Paris zentral regierte Frankreich und nun diese Aktion, die Sie beschreiben, Herr Spreng, in welchem größeren Zusammenhang ist denn dieser Ungehorsam, diese eine Stunde Ungehorsam am Nachmittag zu sehen?
Ich denke, Benoît Payan gehört ja zu etwas, was mit Printemps Marseillais, also mit dem Marseiller Frühling im letzten Sommer Schlagzeilen gemacht hat, ein politisches Bündnis von linken Parteien, also von den Sozialisten, von dem, was in Frankreich von den Sozialisten übrig geblieben ist, der kommunistischen Parteien, weiteren Linksparteien und den Grünen. Und das ist natürlich ein bisschen eine Blaupause für das, was in der großen Politik in Frankreich in Zukunft eine Rolle spielen könnte. Und da muss man sagen, Benoît Payan nutzt ja sehr, sehr klug die Tatsache aus, dass dieser Präsident, der doch so sehr mit Affinität zur Kultur aufgetreten ist in den ersten Monaten seiner Amtszeit, plötzlich überhaupt nicht mehr von Kultur spricht im Zusammenhang mit der Corona-Krise und in seiner Ansprache im Oktober zum Beispiel nicht ein einziges Mal die Kultur erwähnte. Also dieser Protest gegen einen Präsidenten, der die Kultur liegen lässt, links liegen lässt, ist recht klug, um sich da in einem ja traditionell auch von den Linken okkupierten Bereich zu profilieren. Abgesehen davon ist es natürlich auch eine wunderschöne Geschichte, auch innerhalb der Corona-Krise, denn Marseille hat immer schon als die rebellische Konkurrenz zu Paris auch in dieser Krise versucht, sich zu profilieren. Wenn man jetzt an den Virologen Didier Raoult denkt zum Beispiel, der mit seinem Chloroquin immer gegen die Pariser Vorgaben opponiert hat und Politik gemacht hat. Man muss sagen, Benoît Payans Haltung ist sehr ambivalent, denn er hat noch vor 2 Tagen ein sehr, sehr alarmierende Videobotschaft an seine Bevölkerung gerichtet über Facebook, hat daran erinnert, dass Marseille eine der am meisten von den Corona-Anstiegen jetzt im Moment betroffene Stadt ist, mit einer Verzehnfachung der Virenfunde in 3 Wochen. Auch wieder ein interessantes Detail. Marseille hat versucht, schon seit Wochen zusammen mit den Wasserwerken die Viruskonzentration im Abwasser zu messen, um so eine grobe Vorstellung von der Virusausbreitung in der Stadt zu haben. Und in diesem Zusammenhang ist diese schlimme Situation in Marseille festgestellt worden. Also ich glaube nicht, dass Benoît Payan jetzt sagen wird, wir öffnen die Theater, wir lassen die Corona-Vorsorge sein. Das kann er als Bürgermeister gar nicht. Da geht es wirklich um Rhetorik und um sich zu positionieren im Streit für eine Kultur als notwendigen Bestandteil der Gesellschaft.
Ist denn die Regierung Macron jetzt durch diese Aktion konkret unter Zugzwang geraten? Muss sie irgendwie reagieren oder kann sie über diesen Widerstand einfach hinweggehen?
Ja, sie kann es leider relativ gut, weil sie tatsächlich im Moment sehr viel größere und dringendere Probleme hat. Man muss auch sagen, es sind natürlich auch irgendwo eher die kleineren, die Off-Theater, die jetzt hier diese Initiativen gestartet haben. Es ist die ganze Kulturszene in Frankreich im Aufruhr und ist natürlich vor allem für die ganzen freien Kompanien, die freien Theater und die freien Künstler eine Katastrophe, was stattfindet. Und selbstverständlich müssen Möglichkeiten gefunden werden, dass diese Theater eines Tages auch wieder möglichst bald öffnen können und ihr Publikum finden können. Aber ich sehe jetzt nicht diese Regierung speziell unter Druck, vor allem, weil sie ja in Jocelyne Bachelot auch eine sehr für die Kultur engagierte Kulturministerin hat, die auch in der Szene selbst sehr, sehr respektiert wird. Also da denke ich, dass die Regierung sehr, sehr gut personell ausgestattet ist, um so eine Krise auch auszuhalten.
Ein paar Stunden Theater spielen in Marseille und anderen Orten im Süden von Frankreich. Ein bisschen ziviler Ungehorsam an diesem Samstagnachmittag. Die Hintergründe waren das von Eberhard Spreng. Dankeschön.
Gerne.
Fazit.
Seit gut 10 Jahren leistet sich das Hamburger Thalia Theater jeweils Ende Januar ein eigenes Festival. Da aber im Grunde nie genug Geld dafür vorhanden war, waren eigene Produktionen und Gastspiele von deutschen Partnertheatern immer ein wesentlicher Bestandteil des Festivals. Um eine gewisse Internationalität hatte das Thalia Theater immer zu kämpfen. Jetzt, wo pandemiebedingt niemand hätte nach Hamburg reisen können, wurde als Partner für die Präsentation internationaler Gastspiele das Dramaten gewonnen, Schwedens wichtigstes Staatstheater in Stockholm. Auf den Webseiten beider Bühnen waren Aufführungen unter anderem aus Hamburg, Düsseldorf und Berlin, aber auch aus Stockholm, Turin und Budapest zu sehen. Und wo war das Publikum? Michael Lages über ein Festival jenseits aller Normalität.
Ein ganz spezielles Europa-Feeling hatte zu Beginn Hamburgs Thalia-Intendant Joachim Lux beschworen, als er das Euro-Sofa erfand, auf dem sich bitteschön das Publikum versammeln solle, anstatt ins Theater zu gehen.
The audience can build a pan-European theater couch if you want. You phone your friends from Paris to Moscow or Budapest and so on and you join and drink a bottle of wine together looking Theater all over from Europe.
Die Festivalsprache war dabei durchweg Englisch, auch für Arbeiten aus Italien, Ungarn oder Russland. Es mag modern und üblich sein, Fremdheit aber wächst dabei eben auch. Da ist es fast schon konsequent, wenn die wilde Moskauer Performance nach Dostojewski-Motiven und Der Idiot übertitelt fast ganz ohne Sprache auskam. Nur echte Dostojewski-Kenner konnten dieser Version des Regisseurs Maxim Didenko ansatzweise folgen. In einem Film zu Beginn des Festivals sprach Kirill Srebrennikov über die Lage in Russland. Die Theater seien, wie in Spanien, nicht geschlossen. Aufführungen für ein Viertel oder gar die Hälfte der Plätze seien möglich. Gleichzeitig hofft der weiterhin von Gerichtsverfahren geplagte Regisseur aber auf den Zusammenbruch auch des Theatersystems. Sicherheit sei der Tod der Kunst. Wie Blut, sagt Srebrennikov, treibe gerade Kunst die Erneuerung voran.
Stability, it's a death for the art. Art's blood is this fluid, liquid.
Sonderbar altbacken kam Dostojewskis Idiot derweil vom Dramaten in Stockholm daher. Um soziale Nähe bemüht in den Rollen, aber ohne jede ästhetische Herausforderung. Aber durch Mangel an Reflexion und Herausforderung zeichneten sich unterschiedslos auch alle deutschen Beiträge aus. Brechts Kaukasischer Kreidekreis vom Berliner Ensemble und Schillers Maria Stuart vom Deutschen Theater, Volksfeind 2.0 aus Düsseldorf und Thomas Köcks Paradies-Trilogie vom Thalia-Theater selbst. Echte Entdeckungen gab es nur in der Fremde, etwa in Barcelona.
Mis padres no querían que fuera actriz. Cuando me seleccionaron en mi primer casting, mi madre me dijo que me había vuelto loca. No fue fácil.
Evie Libertin spricht hier davon, wie wenig die Eltern ihren Wunsch akzeptierten, Schauspielerin zu werden und wie schwer die ersten Castings waren. Denn sie war eine der Schauspielerinnen, die Mitte der 70er Jahre in zunächst noch illegalen erotischen Filmen die Wende weg von der katholischen Franco-Diktatur beschleunigen halfen. Sehr sensibel und musikalisch intensiv begleitet, blickt Libertin zurück im Stück von Raquel Kors, ein echtes Meisterstück. Dies hier war noch eins. Guy Cassier, Chef am Toneelhuis in Antwerpen, erzählt den Uraltmythos um Antigone aus zwei Perspektiven. Der der Heldin im Text von Thomas Hertmann.
Ich will mein Bruder begraben.
Und der des Sehers Teiresias im Text von Kate Tempest. Teiresias ist hier nicht nur blind, sondern auch Mann und Frau in einem.
Auf Teiresias war sowohl Frau als Mann, dus fraget hem, wie mir geniet, eine Frau.
Der Routinier Cassiers sieht derzeit darüber hinaus eine zwingende Aufgabe fürs Theater, uns, dem Publikum, zu helfen, nicht verrückt zu werden.
I think the audience needs us to stay mentally healthy.
Mut machen für die Zeit, wenn es weitergeht. Das war, jenseits von Srebrennikovs Wunsch, erstmal alles Alte wegzuschmeißen, eines der zentralen Motive vieler Theaterköpfe zu Beginn des Festivals, etwa von Mateja Kolesnik aus Slowenien. Kunst sei eben nicht nur Unterhaltung, sagt sie.
Without art, life is just barbaric, day-to-day piece of shit.
Ohne Kunst verkomme das Leben in alltäglicher Barbarei. Und Krzysztof Jasina aus Warschau hatte die schönste Pointe parat.
Stay home, don't leave the theater.
Bleiben Sie zu Hause und im Theater.
Il cielo Riccardo.
Heute zeigten Daria De Floriano und Antonio Tagliarini aus Sardinien eine musikalisch durchsetzte, sehr reflexive und ein bisschen geschwätzige Textperformance. Sie reden zwischen Himmel und Erde, Alltag und Traum in einer Pariser Produktion und für ein Publikum, das teilweise mit geschlossenen Augen zuschauen soll. Wenig Theater, viel Hörspiel. Und mit einer Nora-Version vom Katona-Theater in Budapest gehen die Lessing-Tage morgen zu Ende. Die schönsten Momente übrigens waren im Grunde immer auch die schlimmsten, weil gerade in ihnen die Sehnsucht unerträglich wurde, die nach der Begegnung mit lebendigen Menschen, lebendiger Kunst, lebendigem Theater.
Die Lessing-Tage in Hamburg am Thalia-Theater. Michael Lages berichtete. Aus welchen Motiven und mit welchen Mitteln auch immer Donald Trump hat Bewegung in die Nahostpolitik gebracht, das könnte sich in diesem Jahr fortsetzen. 2021 könnte ein Jahr der Annäherung werden. So wurde zum Beispiel vor einer Woche in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine israelische Botschaft eröffnet. Eine Botschaft der Emirate in Israel ist ebenfalls geplant. Diesen Annäherungsprozess bremsen oder gar verhindern können nach Ansicht des in Deutschland lebenden irakischen Schriftstellers Najem Wali allerdings zahlreiche arabische Intellektuelle, die weiterhin gegen Israel hetzen. Seine Beobachtungen hat er vor wenigen Tagen in der FAZ dargestellt. Wie diese Ansichten zu bewerten sind, das möchte ich nun mit dem Islamwissenschaftler, Autor und Übersetzer Stefan Weidner besprechen. Er ist zugeschaltet. Herr Weidner, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Najem Wali schreibt, es könne keine Annäherung geben, solange die Mehrheit der arabischen Intellektuellen ihre, Zitat, sture Antinormalisierungshaltung gegenüber Israel nicht aufgeben. Wie kommt er denn, der Autor, zu dieser Aussage?
Ja, also er hat mehrere Gründe dafür. Ein Grund, und da hat er, glaube ich, recht, ist natürlich, dass es in der arabischen Welt eine Stimmung der Denunziation gegen Autoren, Intellektuelle oder einfach Bürger gibt, die für eine verstärkte Normalisierung mit Israel eintreten. Was den Frieden betrifft, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt eine Mehrheit der Araber und auch der arabischen Intellektuellen, die an einem Frieden mit Israel sehr, sehr interessiert wären. Aber es muss natürlich ein Frieden sein, mit dem auch die Araber und damit auch die Palästinenser glücklich sein können. Also es ist sozusagen keine direkte Haltung gegen den Frieden, sondern es ist eine Haltung gegen einen Frieden von oben, einen Frieden, der von den Regierungen ausgeht, die selber natürlich die Intellektuellen unterdrücken. Und das erzeugt so eine ganz komische Stimmung, wo sozusagen ganz schnell auch mal denunziert wird, wenn jemand sich allzu sehr Israel annähert. Das ist ein sehr billiges Mittel, die anderen Kollegen, Autoren, Intellektuelle zu denunzieren.
Jetzt könnte man natürlich fordern oder erwarten, dass Intellektuelle keinen Stimmungen nachgeben und schon gar nicht irgendwelchen Stimmungen zur Denunziation. Wie kommt das denn? Wie lassen Sie sich dazu hinreißen?
Also ich denke, wir müssen wirklich unterscheiden zwischen Intellektuellen und Propagandisten. Also es gibt ja auch bei uns, auch in der westlichen Hemisphäre, Pressure Groups, also Power Groups, Leute, die Propaganda machen für eine bestimmte Sache. Und es gibt natürlich in der arabischen Welt sehr viele, die Propaganda machen für die islamische Sache, für den radikalen Islam. Und die sind natürlich gegen Israel, für die ist das ein Feindbild. Und dann gibt es die, die für die Regierung arbeiten, für die Regierung Druck erzeugen, gegen kritische Intellektuelle. Und auch die benutzen Israel oft, um kritische Intellektuelle auszuschalten. Und so ist es Najem Wali selbst ergangen, der ja in Israel war und der so ein Buch auch darüber geschrieben hat und für eine Versöhnung plädiert hat. Und so ist es aber auch Ala al-Aswani ergangen, dem berühmtesten ägyptischen Schriftsteller, vielleicht dem derzeit bekanntesten arabischen Schriftsteller überhaupt, der angegriffen wurde, weil Bücher von ihm auf Hebräisch erschienen sind. Und da musste er sich verteidigen. Und anders als Najem Wali, der in Deutschland lebt und dadurch natürlich eine andere Position hat Ala al-Aswani dann gesagt, er arbeitet nicht mit den Israelis zusammen. Also er hat so eine Boykotthaltung, wie wir das von dem BDS kennen. Er hat aber im Prinzip nichts gegen eine Übersetzung ins Hebräische. Und da finde ich, ist Najem Wali ein bisschen unfair, weil er nun seinerseits Ala al-Aswani dafür denunziert, dass er in dieser Zwickmühle ist, in der arabischen Welt zu leben. Und mittlerweile ist er raus aus Ägypten. Er musste gehen, eben weil der Druck so groß wurde. Aber wie gesagt, das ist eine andere Situation, wo Sie als arabischer Intellektueller leben, wen Sie als Publikum haben und was Ihre konkreten Bedingungen sind.
Aber Al-Aswani, der ägyptische Autor, hat verboten, dass sein Roman Der Jakubianbau ins Hebräische übersetzt wird. Also irgendwie für Sie nicht nachvollziehbar dann auch.
Nein, er hat verboten, dass es in Israel publiziert wird. Er hat keine Übersetzung ins Hebräische verboten. Er hat nichts gegen eine Übersetzung ins Hebräische. Das hat er ganz klar gemacht. Es gibt ein Statement an seinen deutschen Verlag, eine Stellungnahme, wo er das ganz klar sagt. Und auch in einem Interview, das ich gehört habe, hat er gesagt, er hat nichts gegen das Hebräische. Er hat aber etwas gegen die Zusammenarbeit mit Israel. Ich persönlich finde das bedauerlich. Ich finde, er sollte das tun. Aber ich kann verstehen, in seiner Situation damals in Ägypten, wie gesagt, er musste raus, weil er ein kritischer Intellektueller ist, der gegen die Regierung kämpft und gegen die Islamisten. Deswegen wurde er ins Exil gezwungen. Seine Bücher können in Ägypten nicht mehr erscheinen. Zu dem Zeitpunkt, als das Thema war, 2016, war der Druck auf ihn sehr groß, dass er sich äußert, dass er nicht mit Israel zusammenarbeitet. Und in dem Kontext kann ich das immerhin intellektuell nachvollziehen.
Nochmal zurück zu Najem Wali. Er spricht in diesem Artikel, den die FAZ veröffentlicht hat, auch von einem zementierten Antisemitismus unter vielen arabischen Intellektuellen. Können Sie das auch bestätigen? Haben Sie das beobachtet?
Also ich finde es sehr, sehr schwierig. Also es gibt natürlich eine Gegnerschaft gegen Israel, vielleicht auch eine Feindschaft gegen Israel. Es gibt auch Antisemitismus in der arabischen Gesellschaft. Das gibt es garantiert. Gerade bei Intellektuellen würde ich da sehr vorsichtig. Es gibt antisemitische Intellektuelle, aber ich würde sagen, man kann die Situation nicht eins zu eins mit Deutschland oder Europa vergleichen. Also ich würde mal sagen, wer ein ernstzunehmender Intellektueller ist, der ist kein Antisemit. Und ich kenne sehr viele arabische Intellektuelle, nicht nur Schriftsteller, auch Künstler, die natürlich sehr intensiv mit jüdischen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten. Allerdings können sie das oft nicht öffentlich machen. Wenn sie zum Beispiel eine libanesische Staatsbürgerschaft haben oder im Libanon leben, können sie dafür vor Gericht kommen, können sie dafür eingesperrt, verhaftet werden, dass sie mit Israelis überhaupt nur Kontakt haben. Das ist vielen meiner Kollegen passiert. Ich kenne solche Beispiele. Und vor diesem Hintergrund müssen sie nach außen hin oft eine Distanz wahren. Das heißt aber nicht, dass sie nicht im privaten Rahmen sehr viele jüdische Freundinnen und Freunde haben oder diese Leute treffen. Alaa al-Aswani lebt heute in Brooklyn in New York. Ich weiß, dass er da Kontakt natürlich auch hat zu vielen Jüdinnen und Juden, die in New York leben. Deswegen ist das mit dem Antisemitismus sehr, sehr schwierig.
Ich möchte mal an ein Versöhnungsprojekt erinnern, das schon ein paar Jahre alt ist, nämlich das Projekt des Musikers Daniel Barenboim und des ägyptischen Autors Edward Said, das westöstliche Divan-Orchester. Das hat ja seit 1999 viele Jahre lang eine gewisse Strahlkraft entwickelt. Wie könnte es denn gelingen, jenseits der schnelllebigen Tagespolitik weitere solche Projekte zu starten? Gibt es da solche Initiativen?
Ja, ich denke, wir müssen tatsächlich auf einer sehr niedrigen, nicht auf einer großen politischen Ebene, da gibt es ja Verhandlungen, aber das sind, wie gesagt, oft sehr zweifelhafte Regierungen, die da fallen. Wir müssen auf einer persönlichen, einer privaten, einer ja intellektuellen und künstlerischen Ebene miteinander kommunizieren. Aber man muss, wie gesagt, aufgrund des enormen Drucks, der auf den arabischen Intellektuellen lastet, in der Zwickmühle zwischen Islamisten und zwischen despotischen Regierungen, zwischen Militärregimen, da sozusagen die eigene Stimme zu finden und auch noch eine Annäherung an Israel beziehungsweise an jüdische Kolleginnen und Kollegen, das kann nur in einem sehr privaten, sehr, ja, im Grunde nicht öffentlichen Rahmen stattfinden. Und das findet statt. Und das könnte man intensivieren und ermutigen, etwa indem man beide nach Deutschland einlädt, nicht auf ein großes Festival auf die Bühne setzt, sondern vielleicht im privaten Rahmen einlädt, auf eine Party einlädt. Da wird man wahrscheinlich feststellen, dass viele schon miteinander Kontakt haben. Ich habe das mehrfach erlebt.
Also, wenn ich Sie zusammenfasse, Herr Weidner, das, was Najem Wali geschrieben hat, die Behauptung, dass es diesen Antisemitismus gibt, der den Annäherungsprozess, den Friedensprozess behindert, das ist so zu pauschal, das kann man in der Form nicht aufrechterhalten.
Das würde ich sagen. Der Friedensprozess, vor allen Dingen der offizielle Friedensprozess, kümmert sich nicht um die Intellektuellen. Da können Sie sagen, was Sie wollen. Ich persönlich bedauere es, dass es diese anti-israelische Stimmung und viele Propagandisten in dieser Richtung in der arabischen Welt noch gibt. Aber ich glaube, die ernsthaften Schriftsteller, die Schriftsteller, mit denen wir hier zu tun haben, die haben gelegentlich eine Boykotthaltung gegen Israel nach dem Motto des BDS. Das finde ich selber ebenfalls bedauerlich, aber ich kann es intellektuell nachvollziehen immerhin. Und wir sollten diese Leute jedenfalls nicht einfach ausgrenzen oder denunzieren als Antisemiten oder als Betonköpfe. Das ist nicht der Fall. Damit provinzialisieren wir uns selber.
Die Thesen des in Deutschland lebenden irakischen Schriftstellers Najem Wali zum Antisemitismus vieler arabischer Intellektuelle. Die Entgegnung dazu von Stefan Weidner, Islamwissenschaftler, Autor und Übersetzer. Vielen Dank, Stefan Weidner.
Ich danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Vorhin haben wir über Theaterspielen während des Lockdowns in Südfrankreich gesprochen. Jetzt hören wir von Museumsöffnungen in den Kulturnachrichten von Thomas Jädecke.
Nach monatelanger Schließung öffnen am Montag in Italien die Vatikanischen Museen wieder. Ein Besuch ist dann mit einer Online-Registrierung möglich. Die italienische Regierung hatte vor kurzem erlaubt, Museen und Ausstellungen in Regionen mit niedrigem Ansteckungsrisiko wieder zu öffnen. Auch in Polen sind Museen und Kunstgalerien nach einer Entscheidung des Gesundheitsministeriums in der kommenden Woche wieder zugänglich. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat dazu aufgerufen, im Fall von Corona-Lockerungen auch hierzulande als erstes die Museen wieder zu öffnen. Mit ihren Angeboten böten diese Orte geistige Anregungen und könnten viele vereinsamte und verstörte Menschen wieder ins Leben zurückholen, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Mit ihren vorbildlichen Hygienekonzepten seien die Häuser zudem bestens auf einen coronagerechten Publikumsverkehr vorbereitet. Das Coachella-Festival in Kalifornien ist wegen der Corona-Pandemie erneut abgesagt worden. Das teilte die zuständige Gesundheitsbehörde mit. Zu dem Festival würden jährlich Hunderttausende Menschen aus zahlreichen Ländern und Regionen strömen, die jetzt besonders von der Pandemie betroffen seien. Ursprünglich war das Festival für April geplant. Ein möglicher neuer Termin wurde nicht genannt. Auch im vergangenen Jahr war es ausgefallen. Das Coachella-Festival in der kalifornischen Wüste hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu einem der wichtigsten Musikereignisse der Welt entwickelt. Die Antirassismusbewegung Black Lives Matter ist für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden. Er habe den Vorschlag eingereicht, weil Black Lives Matter sich zu einer der weltweit mächtigsten Bewegungen im Kampf gegen Rassendiskriminierung entwickelt habe, sagte der norwegische Linken-Politiker Petter Eide der Nachrichtenagentur AFP. Die zunächst in den USA losgetretene Debatte über Rassismus habe in vielen Ländern Aufmerksamkeit erregt. Auslöser war der Fall des Afroamerikaners George Floyd, der bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis getötet worden war. Abgeordnete und Minister aller Staaten, ehemalige Preisträger sowie eine Reihe von Universitätsprofessoren sind berechtigt, eine Nominierung für den Friedensnobelpreis einzureichen. Die Vorschläge müssen bis zum 31. Januar unterbreitet werden. In der Regel bleiben sie geheim. Der Preisträger wird im Oktober verkündet.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Mal wieder gibt es einen wichtigen Film morgen erst am späten Abend um 23.35 Uhr in der ARD, State of Union. Ab Montag ist diese Miniserie mit ihren 10 Episoden nach 10 Minuten in der Mediathek zu sehen. Morgen also das Ganze am Stück. Geschrieben hat diese britische Beziehungskomödie Nick Hornby, Regie geführt hat Stephen Frears. Die Geschichte eines Paares in der Ehekrise. Beide gehen einmal die Woche zu einer Paartherapie. Davor treffen sie sich jeweils in einem Pub, eben für 10 Minuten. Jörg Taschmann hat diese kurzweilige Serie gesehen.
Für ein Ehepaar, das seit langer Zeit keinen Sex mehr hatte und gerade den ersten Seitensprung der Beziehung verkraften muss, reden Tom und Louise noch ziemlich viel miteinander. Aber wie offen und aufrichtig sind sie überhaupt mit dem Partner? Was kaschiert die Routine in ihren Gesprächen? Nick Hornby hat für diese Miniserie seinen Roman »Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst« eine Ehe in 10 Sitzungen adaptiert und er kann einfach gute, spritzige Dialoge schreiben.
Du bist Gerontologin.
Du kennst dich aus mit gutem Tod. Ich meine, plötzlich umzukippen gehört definitiv dazu.
Aber das wäre ein Herzinfarkt. Ehen sterben nicht plötzlich. Sie sind immer schon eine Weile krank, bevor sie den Löffel abgeben.
Korrekt.
Damit will ich bloß sagen, medizinisch gesprochen können wir entweder therapieren oder es wird uns töten.
Tom will am liebsten überhaupt keine Therapie. Er leidet an gewissen Minderwertigkeitskomplexen, weil seine Frau Louise Sex mit einem anderen Mann hatte und er seit über 13 Monaten als Musikjournalist arbeitslos ist. Leicht hypochondrisch ist er sowieso. Das merkt man sofort, wenn er fast panisch darauf reagiert, zu einer Therapeutin zu müssen.
Eine Frau.
Oh, eine Frau, Gott der Allmächtige.
Du hättest genau das Gleiche gesagt, wenn ich gesagt hätte, es wäre ein Mann.
Ja, aber das wäre auf eine andere Weise schlecht. Ich meine, wäre es ein Mann, könnten wir natürlich nicht über irgendwas Intimes sprechen.
Natürlich nicht.
Aber wenn es eine Frau ist, oh Mann, ich werde geschlachtet.
Wieso das denn? Sie könnte auch mich schlachten.
Feminismus? Ich weiß, dass du die Affäre hattest, aber ich werde schuld sein. Es gibt vielleicht mildernde Umstände. Nicht nur mein verdammtes Sexding, aber sie wird rausfinden, dass du das meiste Geld verdienst und fast immer kochst und was weiß ich noch, obwohl du arbeitest und ich nicht.
Gegen Ende jeder Episode verlassen Tom und Louise dann den Pub und wie es sich für eine gute Serie gehört, gibt es genau am Ende noch einen schönen Clou als Cliffhanger. Stephen Frears gehört zu den Regisseuren, die nie ihre eigenen Drehbücher schreiben, sich aber meistens exzellente Stoffe aussuchen. Und weil Stephen Frears meistens auch ein politischer Filmemacher ist, dreht er mehr als nur eine vergnügliche und intelligente Ehedramödie. Tom und Louise streiten sich auch über Politik, zum Beispiel über den Brexit.
Denk an den Brexit. Viele große Veränderungen bieten große Chancen.
Willst du damit sagen, du wärst allein besser dran?
Was? Nein, nein, das habe ich auf das Land bezogen.
Welche großen Chancen erwartest du denn von einer großen Veränderung?
Naja, es gibt nicht mehr so viel Bürokratie, man kann eigene Handelsabkommen schließen.
Verstehe ich nicht. Es geht doch hier nicht um das Land, sondern um uns. Inwiefern würde ein Ehe-Brexit für dich große Chancen eröffnen? Mit wem willst du ein Abkommen schließen?
Schon gut.
Soviel ich weiß, triffst du dich nicht mit italienischen oder deutschen Frauen. Ist doch Schwachsinn.
Ich sag nur, es muss nicht die große Katastrophe werden, für die der Guardian es hält.
Du hast für den Brexit gestimmt.
Und was wäre, wenn?
Keine ganz unbedeutende Rolle spielt bei diesem sehr bürgerlichen Ehepaar, wie sie von anderen gesehen werden. Leicht voyeuristisch und sehr menschlich beobachten sie auch selber die Paare, die aus dem Büro der Therapeutin herauskommen. Und obwohl meistens Tom die Dinge nicht sehr gerne direkt beim Namen nennt, redet er plötzlich Klartext, als er und Louise im Pub plötzlich auf ein befreundetes Pärchen treffen.
Hi.
Wie geht's?
Gut. Was ist denn passiert? Wir haben eine Verabredung.
Ja, wir würden euch gern wiedersehen. Hm. Kommt doch mal auf einen Drink vorbei, oder?
Ja.
Ah. Wir treffen uns irgendwo zum Dinner.
Ja.
Ja, ein bisschen quatschen.
Das machen
wir. Ich sehe schon, ihr seid in Eile.
Wir wollen bestimmt nicht unhöflich sein, aber wir haben einen guten Grund dafür.
Wir gehen zur Eheberatung. Und die bestehen darauf, dass man pünktlich ist.
Oh nein.
Leider doch. Der übliche Seitensprung. Nicht von mir.
Man muss State of the Union nicht in einem Stück sehen, weil man sich als Betrachter auch mal eine Auszeit gönnen mag von dem vielen Text. Denn sonderlich filmisch ist diese Serie nun nicht. Eher ein Paradestück für Liebhaber geschliffener Dialoge und exzellenter Darsteller. Die Britin Rosamund Pike spielt wunderbar natürlich und sympathisch eine Frau, die ihre Ehe noch nicht aufgeben will. Eine Idealbesetzung ist auch der charmante Ire Chris O'Dowd. Beide haben schon viel radikalere Figuren gespielt, aber als ein Ehepaar in der Krise, die sich immer noch viel zu gerne haben, sind sie ein schauspielerisches Traumpaar. Und so ist State of the Union einfach gekonnte Unterhaltung, die man in der ARD nicht nachts um 23.30 Uhr verstecken müsste.
Jörg Taschmann über State of the Union von Nick Hornby morgen in der ARD und dann am Montag in der Mediathek. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Überraschend wurde Mitte dieser Woche bekannt, dass Holger Zebu-Kluth nicht weitermachen kann. Der amtierende Rektor der renommierten Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Seine Nachfolgerin wird ab Oktober die Schauspielerin und Filmwissenschaftlerin Anna-Luise Kiss, die bislang an der Filmuniversität Babelsberg arbeitet. Ob mit dem Leitungswechsel auch ein Richtungswechsel verbunden ist, die Hintergründe von Ute Büsing.
An der Berliner Kaderschmiede für den Schauspiel- und Regienachwuchs rumort es gerne mal. Schließlich handelt es sich bei dem künstlerischen Ausbildungsinstitut auch um einen Markt der Eitelkeiten. Dennoch kam die Meldung, dass der amtierende Rektor Holger Zebu-Kluth von Anna-Luise Kiss abgelöst wird, überraschend. Man war von einer Verlängerung um weitere 4 Jahre ausgegangen. Dem zugrunde liegt die turnusmäßige Neuwahl des Rektors nach 4 Jahren. Die Abstimmung im erweiterten akademischen Senat der Ernst-Busch-Schule zu Kiss Gunsten fiel bereits im Dezember 2020. Sie war die einzige Gegenkandidatin zu Kluth.
Ich sehe in der Hochschule einen herausragenden Entfaltungsraum für darstellende KünstlerInnen, der sich durch eine exzellente Lehre der Theaterkünste auszeichnet. Und dieser Entfaltungsraum wird geprägt, das konnte ich schon erleben, von hoch engagierten Lehrenden, von überaus spannenden und talentierten Studierenden und von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für die KünstlerInnen so viel möglich machen.
Diplomatische Worte, aus denen sich wenig schließen lässt. Das Irritierende an der Personalie ist die Vita von Anna-Luise Kiss. Sie war von 2016 bis 2018 Vizepräsidentin für Forschung und Transfer an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Dort promovierte sie mit einer Forschungsarbeit über die Konstruktion von Laiendarstellern im Kinospielfilm. Seit 2019 leitet sie den Bereich Forschung und Transfer. Bereits seit ihrem 13. Lebensjahr stand die 1981 in Heidelberg geborene Kultur- und Medienwissenschaftlerin regelmäßig vor der Kamera. Sie wirkte in diversen Vorabendserien mit und war zuletzt in einer deutsch-amerikanischen Koproduktion zu sehen. Ob sie das aber für die Leitung einer der renommiertesten deutschen Schauspielschulen qualifiziert? Mit konkreten Plänen hält sich Anna-Luise Kiss noch zurück.
In den nächsten Monaten geht es darum, mich langsam weiter vorzustellen, also darum, die Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach und nach kennenzulernen, die verschiedenen Abteilungen, Werkstätten und die Studiengänge in ihrer ganzen Vielfalt, vom Schauspiel, der Regie, Dramaturgie zur zeitgenössischen Puppenspielkunst, Spiel und Objekt, Choreografie und Bühnentanz. Aber die gemeinsame Arbeit geht erst im Oktober los. Eine ganz tolle Perspektive für mich persönlich und es wird sich hoffentlich erweisen, auch für die Hochschulangehörigen und die Hochschule insgesamt.
Unklar bleibt, warum Holger Zebu-Kluth nach nur 4 Jahren das Amt des Rektors abgeben muss. Immerhin hat er der jetzt neu gewählten Rektorin solide Theatererfahrung voraus. Unter anderem als Dramaturg am Hebbeltheater, Mitbegründer der Sophiensäle, künstlerischer Leiter am Hebbeltheater und Geschäftsführer des Hamburger Privattheaterverbunds. Zu den Gründen seiner Abwahl möchte sich der 58-Jährige nicht öffentlich äußern. Kluth übernahm das Rektorat 2017 in einer schwierigen Phase. Er, der gleichzeitig auch noch das Amt des Kanzlers bekleidete, musste den Umzug von 4 Standorten in den Umbau am neuen Zentralstandort Zinnowitzer Straße organisieren. Kaum dort angezogen, schlug die Corona-Pandemie zu und behinderte den gewohnten Lehr- und Probenbetrieb. Zur Entfaltung konnte Holger Zebu-Kluth seine Pläne also nie wirklich bringen. Es deutet sich an, dass Anna-Luise Kiss, die vor allem für Schauspiel berühmte Hochschule, jetzt in eine neue Richtung steuern könnte. Weg vom Theater, hin zu Film und Medien.
Leitungswechsel an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Die Hintergründe waren das von Ute Büsing. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons am heutigen Samstagabend, wieder mit dem Wochenrückblick von Arno Orzesek.
Die Clubhouse-App gibt es seit dem letzten Frühjahr, aber zugegeben, wir haben erst davon gehört, nachdem Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow die Kanzlerin dort als Merkelchen tituliert und die Zeitung Welt am Sonntag den Vorfall verpetzt hatte. Dankenswerterweise gab die Frankfurter Allgemeine Zeitung in dieser Woche eine regelrechte Clubhouse-Führung. Die Räume in der App Clubhouse, in denen sich Abend für Abend die Corona-bedingt vereinsamten Nutzer treffen, fühlen sich an wie gesellige Partys. Dass sich dort auch Prominente und Politiker einfinden und viel lockerer reden als in den abendlichen Talkshows, mutet zunächst einmal recht glamourös an. Clubhouse trifft in dieser Zeit einen Nerv und sorgt für ein informelles Zusammentreffen im Digitalen, das im echten Leben nicht möglich ist. So die FAZ-Autorin Andrea Diener, die zugleich warnte, Clubhouse ist flüchtig. Zitate kann niemand überprüfen, wenn das Gespräch nicht zufällig mitgeschnitten wurde. Zitate kann nicht einmal derjenige überprüfen, der sie selbst getätigt hat. Bodo Ramelow indessen stritt laut Süddeutsche Zeitung seine Wortwahl gar nicht ab und erklärte bei Twitter: Eine kluge Frau hat mir auf @clubhouse.de gerade schlüssig den eigentlichen Fauxpas meiner Clubhouse-Plauderei dargelegt und es hat mich überzeugt. Den Namen der Bundeskanzlerin zu verniedlichen, war ein Akt männlicher Ignoranz. Dafür meine ehrliche Bitte um Entschuldigung. Falls Sie Ramelows Rede vom Merkelchen übrigens auf zu viel Testosteron zurückführen, typisch breitbeiniger Mann halt, Vorsicht bitte. Mit dem Hormon Testosteron wird viel erklärt, jedoch zu Unrecht, bemerkte Sonja Zekri in der SZ, und zwar nach der Lektüre des Buches Testosteron, warum ein Hormon nicht als Ausrede taugt, aus der Feder der US-amerikanischen Wissenschaftlerinnen Rebecca Jordan-Youngs und Katrina Karkazes. Solange es als ausgemacht gilt, dass Börsenmakler und Silicon Valley-Milliardäre hohe Testosteronwerte aufweisen, stellt sich die Frage nach der Chancengleichheit gar nicht, paraphrasierte Zekri. Erfolg und Einfluss hängen dann ab von der biologischen Grundausstattung, nicht von gesellschaftlichen Verhältnissen, die sich verändern lassen. Die Biologie nimmt der Ungerechtigkeit das Skandalöse und macht sie zum individuellen Schicksal. Unter dem Titel »Es gibt eine Lösung für das Duden-Dilemma« beleuchtete die Tageszeitung Die Welt die Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache. Hintergrund: Im Online-Duden wurden 12.000 Personenbezeichnungen gegendert. Lehrer und Mieter sind laut Duden nun stets männliche Personen. Lehrerinnen und Mieterinnen haben eigene Einträge bekommen. Für diese Maßnahmen gab es, na klar, Schelte von den Liebhabern des generischen Maskulinums, das nach alter Sitte Frauen wie Männer meint oder genauer gar kein biologisches Geschlecht. Kann sich der Duden-Verlag aus der Misere befreien? Grübelte der Weltautor Markus Lorenz. Es gäbe in der Tat einen Lösungsweg. Das Online-Wörterbuch des Instituts für deutsche Sprache www.ovid.de geht ihn schon seit Jahren. Dort werden bei Lexemen wie Lehrer, Arzt und so weiter beide Wortbedeutungen angegeben. An erster Stelle die geschlechtsneutrale, an zweiter die männliche. Lehrer ist demnach eine Person, die unterrichtet und kann ebenso bedeuten männliche Person, die unterrichtet. In der SZ gab die Schriftstellerin Nele Polacek zur Duden-Causa zu bedenken: Wenn wir das generische Maskulinum abschaffen, verengen wir den Raum der gesellschaftlichen Unsichtbarkeit. Wenn jede Berufsbezeichnung eindeutig mit einem Geschlecht verbunden ist, verschwindet der sprachliche Nebel, in den sich manche gern kleiden, weil sie lieber ein wenig verschwinden, als permanent mit etwas identifiziert zu werden, mit dem sie oft nicht identifiziert werden wollen. Origineller Einwand, oder? Schon der Anfang des Artikels von Nele Polacek, die seitens der SZ übrigens suffisant als Schriftsteller eingeführt wurde, hat uns gefallen. Es gibt Wichtigeres als diesen Artikel. Das zuerst, denn es geht um Änderungen zur geschlechtergerechten Sprache im Duden, und wenn es um geschlechtergerechte Sprache geht, fühlen sich die Menschen verpflichtet zu fragen, ob es nicht Wichtigeres gibt. Gibt es? Auf welches wichtige Thema wir jetzt zu sprechen kommen, erraten Sie leicht. Wie hältst du es mit dem Lockdown? Fragte die Neue Zürcher Zeitung, deren Feuilleton gern Kritiker der exekutiven Maßnahmen zu Wort kommen lässt. In diesem Fall die Philosophen Philipp Kofka und Michael Esfeld, letzterer ist Mitglied der Leopoldina. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist, wenn man so will, alternativlos. Zur Würde des Menschen zählt insbesondere die Freiheit,
selbst zu entscheiden, welches Leben er führen, welche Risiken er eingehen, welche Beziehungen er pflegen will. Die Freiheit des einen hört in liberalen Demokratien selbstverständlich dort auf, wo sie andere konkret bedroht. Doch diese Bedrohung besteht, den ebenso freiwilligen wie wirksamen Schutz von Risikopersonen vorausgesetzt, durch das sogenannte Killer-Virus gerade nicht. So die NZZ-Autoren Kofka und Esfeld. In der Wochenzeitung Die Zeit versuchte Thomas Assauer zu erklären, warum die AfD und ihre rechtsradikalen Denkfabriken Covid-19 verharmlosen. Die Partei hat eine Kehrtwende vollzogen. Waren ihr anfangs die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung nicht obrigkeitsstaatlich genug, so kämpft sie mittlerweile Seite an Seite mit dem unterdrückten Bürger für die bedrohte Freiheit. Tatsächlich passt ihre neue Strategie viel besser ins metapolitische Programm. Auch ihre rechtsradikalen Denkfabriken profitieren davon. Zum einen können sie nun alle behaupten, der BRD-Liberalismus lege durch Merkels postdemokratische Corona-Politik endgültig seine autoritäre Fratze offen. Zum anderen bestätigt die übertriebene Pandemiebekämpfung ihr Ausgangsdogma, wonach das liberale Weltbild zutiefst existenz- und geschichtsvergessen sei. Tja, heißt das, jeder, der die Maßnahmen der Exekutive kritisiert, rückt in die Nähe der AfD? Urteilen Sie selbst. Und falls Ihnen nicht gleich die richtige Antwort einfällt, bitten wir Sie mit einer Überschrift der SZ: auf keinen Fall lockerlassen.